Dieser Vortrag von Trigerinho, Der Tod unter Kontrolle 1, Einführung in den Akt des Sterbens, simultan auf Deutsch gesprochen, wurde im Dezember 1987 auf Portugiesisch in Brasilien aufgenommen. In diesem Leben bereiten wir uns auf so vieles vor. Wir gehen zur Schule, wir studieren für uns selber, wir bereiten uns auf so viele Eventualitäten vor, wir bilden uns, wir erlernen Techniken. Und warum bereiten wir uns nicht auch auf den Tod vor? Schließlich bereiten wir uns ja sogar auf Dinge vor, die möglicherweise gar nicht geschehen werden. Wir lernen so viele Sachen, die wir nicht brauchen, die wir nicht benötigen werden. Wir beginnen, Ereignisse unseres Lebens vorauszusehen. Wir sehen Geschehnisse voraus. Wir treffen Vorbereitungen für Dinge, die nie geschehen werden. Und wie oft studieren wir jahrelang Dinge, die wir nie brauchen werden? Doch wir erinnern uns nicht an dieses unvermeidliche Ereignis, das früher oder später mit jedem von uns geschehen wird und von dem niemand verschont bleibt, dass unser Übergang ist, unser Übertritt in eine andere Dimension des Lebens, der hier Tod genannt wird. Diese Arbeit wird durchgeführt, um uns zu helfen, um uns für eine Erkenntnis in Bezug auf diese Tatsache des Übergangs empfänglich zu machen und um uns zu helfen, diesen unvermeidlichen Momenten ins Auge zu sehen, durch die wir alle gehen werden. Das wird mit uns eines Tages geschehen und es kann nicht nur auf eine ruhige Art geschehen, sondern auch auf eine intelligente Art. Bald wird der Tod nicht mehr so angesehen werden, wie er derzeit angesehen wird. Heutzutage wird er wie ein Abschied, wie eine Trennung, wie etwas Unangenehmes angesehen, sodass viele Leute gegen den Tod kämpfen. Sie wollen nicht sterben. Sie wollen den Tod nicht und ziehen es sogar vor, nicht einmal an diese Tatsache zu denken. Es ist eine Angelegenheit, die für gewisse Menschen ein Tabu ist. Indessen ist es als Teil der Menschheitsentwicklung vorgesehen, dass die Menschen eines Tages, der nicht so fern ist, das haben werden, was kontinuierliches Bewusstsein genannt wird. Das heißt, wir werden in dieser physischen, emotionalen und mentalen Dimension sein können, wo wir bewusst leben, und wir werden in diesen Dimensionen sein und zugleich klar und bewusst in anderen Lebensdimensionen sein können. Also, wenn wir uns in diesen Dimensionen und in anderen befinden und von den einen in die anderen mit einer gewissen Leichtigkeit übergehen und in jeder bewusst bleiben, dann sagen wir, dass wir ein kontinuierliches Bewusstsein haben. Und das ist es, was der Mensch mit der Zeit erreichen wird. Und so wird in der Zukunft ein Austausch zwischen der physischen Dimension und den anderen Lebensdimensionen stattfinden. Und wenn dieser Austausch stattfindet und wir mit unserem Bewusstsein von einer Dimension zur anderen übergehen können, wird auch die Angst vor dem Tod ganz sicher verschwinden. Wir können im Prinzip feststellen, dass selbst das Wort Tod unangemessen ist. Wir wissen schon, dass nichts stirbt, dass nichts endet. Und man kennt sogar ein Gesetz, nach dem alles sich verwandelt. Die Sachen verwandeln sich, aber sie ändern nicht. Wenn wir also sagen, dass jemand gestorben ist, sagen wir nicht die Wahrheit. Wenn wir diesen Ausdruck Tod anwenden, dann sagen wir nichts Wahrhaftiges. Was wahrhaftig geschieht, ist, dass das Individuum die Dimension wechselt. Es geht in eine andere Dimension über, aber nichts ist gestorben. Und selbst der physische Körper, der hier in dieser konkreten Dimension zurückbleibt und der sich zersetzt, seine Partikeln, seine Atome, seine Zellen, all dies wird nicht verschwinden. Die Beschaffenheit ändert sich. Es wird zu einem anderen Material. Material. Und während dieser physische Körper sich in ein anderes Material durch Zersetzung oder Verbrennung verwandelt, wechselt das Bewusstsein des Individuums mit seinen subtilen Körpern nach und nach die Dimensionen. Es geht von einer Dimension zur anderen über. Außer der Kontinuität des Bewusstseins, die man erringen kann, wird es in der Zukunft auch eine Entwicklung des physischen Auges des Menschen geben. Und mit dieser Entwicklung des physischen Auges wird der Mensch mit eigenen Augen das sehen können, was die ätherische Dimension genannt wird. Und dann wird er mitverfolgen können, wie der ätherische Körper des Sterbenden den physischen Körper verlässt. Der ätherische Körper, wie man weiß, ist jener Energiekörper, der sich vom physischen Körper trennt, sobald das Bewusstsein zu exkarnieren beginnt. Also wenn die physischen Augen der Menschen sehen werden, wie dieser ätherische Körper den physischen verlässt, dann werden alle erkennen, dass es ein Überleben gibt und dass etwas aus dieser physischen Dimension heraustritt und in eine andere hinübergeht, ganz einfach. Und eine andere menschliche Entwicklung, die ebenfalls dazu beitragen wird, der Angst vor dem Tod ein Ende zu setzen, ist das Infunktiontreten des sogenannten dritten Auges. Dies ist eine Art innere Schau, eine Möglichkeit, innerlich innerhalb des eigenen Kopfes zu sehen, ohne die physischen Augen zu gebrauchen. Dieses sogenannte dritte Auge, wenn es endgültig erwacht, wird es zeigen, dass es die Unsterblichkeit gibt. Denn durch diese Anschauung innerhalb des Kopfes sehen wir andere Ebenen und sehen, dass das Leben dort weitergeht und dass die Menschen auf diesen anderen Ebenen sogar eine Tätigkeit ausüben. Also in der Zukunft werden wir mit den physischen Augen selbst sehen können, wie der ätherische Körper sich vom physischen löst. Und durch die Entwicklung jener inneren Anschauung innerhalb des Kopfes werden wir auf Astralebene und auch auf anderen Ebenen sehen können, wohin die Körper des Menschen und das Bewusstsein sich bewegen. Und schließlich in dem Maße, wie die Menschen Kontakt mit der eigenen Seele aufnehmen werden, mit dem höheren Ich, wie es in der Psychologie auch genannt wird, und dieser Kontakt mit der eigenen Seele wird auch durch die Wissenschaft der Meditation hergestellt und vorbereitet. Eine Wissenschaft, die sich ebenfalls in Entwicklung befindet und durch welche wir zu jeder Zeit die Präsenz irgendeines Wesens spüren oder wahrnehmen können, sowohl eines inkarnierten als auch eines nicht inkarnierten Wesens. Ich beziehe mich hier auf eine innere Präsenz, auf eine innere Tatsache. Also wir werden nicht mehr von der physischen Anwesenheit eines Menschen abhängig sein und werden auch nicht mehr von den physischen Augen abhängig sein, um den Körper zu sehen oder den ätherischen Körper zu sehen. Und wir werden auch nicht mehr diese innere Anschauung benötigen, mag sie auf astrale oder mentale oder auf anderen Ebenen eintreten. Denn von Seele zu Seele werden wir immer zusammen sein und ganz bewusst. Diese Verbindung zwischen Wesen, seien sie inkarniert oder exkarniert, diese Verbindung ist eine reale Tatsache. Wir nehmen sie nur nicht wahr, denn wir leben so im Äußerlichen und wir identifizieren uns sehr mit der materiellen Ebene, mit den physischen Körpern und mit den physischen Präsenzen und mit allen materiellen Dingen. Und da wir also so sehr nur damit identifiziert leben und sehr gebunden sind an diese dichte materielle Dimension und weil wir nicht genügend interessiert sind an der Innenseite der Dinge und an der Innenseite der Menschen, haben wir dann Schwierigkeiten, die Präsenz eines anderen innerlich wahrzunehmen. Eine Tatsache, die uns weitaus mehr erfüllt als die physische Realität.
In tempos passados preparava-se os indivíduos.
In der Vergangenheit wurden die Individuen auf den Tod vorbereitet. Dies geschah während des Lebens, sodass sie sehr gut diesen ganzen Prozess des Loslassens kannten. Sie kannten den Prozess der Exkarnation sehr gut. Und so konnten sie alle Etappen verstehen, wenn der Moment kam, von einer Dimension in die andere zu gehen und sind dann ganz natürlich hinübergegangen. Indem sie diese Etappen kannten und dieses Wissen hatten, war die Angst minimal. Dieses Thema über den Tod ist fast immer von Angst umgeben. Und die esoterische Psychologie sagt uns, dass die Angst vor dem Tod sich auf einige sehr bekannte Fakten gründet. Und wenn wir diese Fakten erkennen, können wir sofort beginnen, an der Auflösung oder der Umwandlung dieser Angst zu arbeiten. Denn die Angst behindert den Prozess der Exkarnation sehr stark. Es gibt einige ganz bestimmte Gründe dafür, dass die Menschen Angst haben, Furcht haben vor dem Sterben. Der erste Grund ist, dass die Individuen unangenehme oder schwere Erfahrungen in den vorherigen Inkarnationen während des Sterbens gehabt haben. Sie können in den vergangenen Leben durch schmerzhafte Prozesse gestorben sein, zum Beispiel. Im Unterbewusstsein bleibt diese Erinnerung bestehen und obwohl sie sich bewusst nicht an das, was geschah, erinnern können, tauchen aus dem Unterbewusstsein diese alten Eindrücke auf, die sie erlebt haben. Und sie haben dann Angst vor dem Sterben, haben Angst sogar ohne zu wissen, warum, ohne es erklären zu können. Doch wenn jemand in vorherigen Leben sanft und leicht gestorben ist, solche Menschen haben meistens weniger Furcht als andere, durch diesen Prozess zu gehen. Dies kann also von Individuum zu Individuum verschieden sein. Eine weitere Ursache für die Angst, die die meisten Menschen in Bezug auf dieses Thema haben, ist das Zurückschrecken vor dem Unbekannten, vor dem Mysteriösen. Und weil für fast alle Wesen der Tod noch immer eine mysteriöse Angelegenheit ist, weil wir uns während des Lebens nicht mit diesem Thema beschäftigen, nicht in die Tiefe gehen, wie wir wissen, also wegen dieses Mysteriums und des fehlenden Wissens, beginnt die Angst, sich durchzusetzen. Es gibt jedoch Menschen, die diese Erfahrung des Todes vorzeitig machen, weit vor dem für sie vorgesehenen Moment des eigentlichen Übergangs zur anderen Dimension. Und diese Menschen werden ganz speziell trainiert. Es sind diejenigen, die während eines Traumes oder während einer Meditation oder während irgendeiner sporadischen Erfahrung sogar durch einige Geschehnisse hindurchgehen können, die zu dem Prozess des Todes gehören. Also diese Individuen erleben dies zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens. Und wenn sie ins normale Bewusstsein zurückkehren, sind sie schon vorbereitet, in andere Dimensionen hinüberzugehen, wenn der Moment kommt. Denn sie erkennen durch diese Probe, die ihnen zuteil wurde, dass es durchaus keine unangenehme Erfahrung ist oder besser, es braucht nicht unbedingt eine unangenehme Erfahrung zu sein. Und durch viele Träume können wir dies deutlich erfahren. Ein anderer Punkt, der den Mensch Angst macht, ist der Zweifel in Bezug auf ihre eigene Unsterblichkeit. Da man nicht sicher ist, ob man unsterblich ist oder nicht, lässt der Überlebensinstinkt oder Erhaltungsinstinkt nicht zu, dass die Menschen sterben wollen, da sie nicht sicher sind, ob sie nach dem Sterben weiter existieren. Und im Allgemeinen, wer überhaupt keinen Zweifel an der eigenen Unsterblichkeit hat, der geht mit viel mehr Ruhe, mit viel mehr Gelassenheit diesem Zeitpunkt entgegen. Auch wenn die Techniken des Übergangs zu den anderen Dimensionen und die Einzelheiten der Etappen nicht bekannt sind. Es gibt aber auch noch einen anderen menschlichen Grund für die Angst vor dem Tode. Einige Menschen glauben nämlich, dass, wenn sie sterben, diejenigen, die hier bleiben, sie sehr vermissen werden oder sie sehr brauchen werden. Und es gibt Menschen, die wirklich denken, sie dürfen nicht sterben, weil sie hier sehr benötigt werden, weil sie eben unersetzlich sind. Während die Menschen unter dieser Art von Illusion leiden, hier auf der physischen Ebene unentbehrlich zu sein, hält die Angst sie hier zurück. Das Haften am materiellen Leben, das Haften an den irdischen Dingen, das Haften am Leben der Persönlichkeit, das Trachten nach Komfort, Der Kampf um materielle Güter, all das versetzt das Bewusstsein eines Menschen ins Dichte, ins Konkrete und bewirkt, dass er sich zu sehr mit all diesen Dingen der Form und mit diesem ganzen Aufgebot der dichten Materie identifiziert. Und immer wenn das Mentale des Individuums sich sehr mit diesen materiellen Aspekten des Lebens identifiziert, mit dichteren, mit konkreteren, hat es immer Schwierigkeiten, die Idee zu akzeptieren, dass es andere Lebensdimensionen gibt. Und da taucht die Angst auf und kommt bei diesen Geschöpfen zum Vorschein. Und die Psychologie nennt auch als einen weiteren Grund für die sehr verbreitete Todesangst diese ganze religiöse Lehre in Bezug auf die Existenz der Hölle. Diese Lehre wurde während vieler Jahrhunderte verbreitet. Sie wurde mit Beharrlichkeit gelehrt, sodass diese Idee in Bezug auf das ewige Leiden in der sogenannten Hölle in fast allen verwurzelt ist. Diese Lehren, die jahrhundertelang über die Hölle gegeben wurden, sind mit anderen Worten eine Art von einer Beschreibung dessen, was auf niedrigen Astralebenen geschieht, einer Dimension des Lebens, in welcher wir uns bald nach dem Sterben befinden. Also, wenn wir während des Lebens Elemente des Hasses, des Grolls, der Missgunst, des Zorns, des Egoismus, der Possessivität in uns haben, all diese Elemente, diese Qualitäten, werden uns zu niedrigeren Ebenen der Astralwelt führen, wo diese Kräfte ihr Aktionsfeld haben. Und genau dort werden wir das finden, was man höllische Dimension nennt, die durch die Schwingungen unserer Gefühle oder unserer Gedanken selbst erschaffen wird. Wenn wir aber während des Lebens nicht solche extremen und negativen Gefühle haben, wie Hass, Groll oder starke Abhängigkeiten, dann gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Wir gehen zu der Ebene, zu der wir hingezogen werden. Wir gehen zu der Ebene, die unseren inneren Gefühlen, unserem eigenen Bewusstseinszustand entspricht. Wenn wir also während des Lebens unsere Gefühle bearbeiten, wenn wir unser Bewusstsein bearbeiten, dann besteht überhaupt kein Grund, Angst zu haben vor dieser niedrigen Astralwelt, welche Hölle genannt wird. Wir exkarnieren, wenn die Aufgabe, die die Seele sich hier auf Erden gestellt hat, erledigt ist. Praktisch sterben wir nicht vor der Zeit und selten sterben wir nach der vorbestimmten Zeit, obwohl es vorkommt, gehört es nicht zur Norm. Im Allgemeinen, wenn wir unsere für eine bestimmte Inkarnation vorgenommene Aufgabe abgeschlossen haben, hat die Seele keinen Grund mehr, inkarniert zu bleiben. Diese Aufgabe der Seele für eine Inkarnation ist größtenteils vorbestimmt, bevor die Seele inkarniert. Und diese Aufgabe, welche die Seele auf sich nimmt, ist nicht nur verbunden mit der Evolutionsnotwendigkeit des inkarnierenden Individuums, sondern kann auch mit der Notwendigkeit einer Gruppe von Menschen verbunden sein, mit denen das Individuum während dieses Lebens zu tun haben wird. Und wenn diese Aufgabe erfüllt ist, wenn diese Zyklen beendet sind, wenn diese Gruppen von Menschen schon bedient wurden in dem Bereich, wo wir dienen durften, hat die Seele keinen Grund mehr, auf Erden zu bleiben. Und sie kann einen anderen Weg einschlagen. Sie beginnt einen anderen Prozess auf anderen Ebenen. Ein anderer Grund für eine Seele zu exkarnieren ist, wenn die Persönlichkeit immer ungeeigneter wird für die Bewusstseinsstufe, der sich die Seele annähert. Denn die Seele dort auf ihrer Ebene, wo sie ihr volles Bewusstsein hat, da entwickelt sich die Seele. Und von dort aus erkennt sie neue Ziele und nicht immer kann sie diese Sicht der Persönlichkeit vermitteln oder nicht immer ist die Persönlichkeit vorbereitet, eine solche Sicht aufzunehmen. aufzunehmen und sich all dessen bewusst zu werden, was die Seele sieht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt können gewisse Persönlichkeiten sogar ungeeignet werden für das, was die Seele auf Erden leben könnte. Also in diesen Fällen, wegen mangelnder Erweiterung oder fehlender Anpassung oder wegen so vieler Gründe, über die wir nicht richten dürfen, in diesen Fällen, wo die Persönlichkeit diese Entwicklung der Seele nicht zu begleiten vermag, kann die Seele exkarnieren, weil sie das Bedürfnis hat, eine andere, geeignetere, aktuellere Persönlichkeit aufzubauen, um dann durch sie wirken zu können. Ein dritter Grund, den die Seele zur Exkarnation haben kann, ist, wenn die Persönlichkeit durch ihr Verhalten und durch ihre Einstellung eine zukünftige Inkarnation dieser Seele in Gefahr bringt. Denn die Persönlichkeit, wie wir wissen, entwirft ein Schicksal hier auf der physischen Ebene. Sie schafft Karma. Und wenn die Seele inkarniert, sieht sie sich ein wenig gefangen in diesem Karma. Die Seele muss sich also anpassen und des Öfteren muss sie sich in die Beschränkungen und Bedingungen einfügen, die dieses Karma mit sich gebracht hat, das von der Persönlichkeit in einem vorherigen Leben geschaffen wurde. Und wenn eine Persönlichkeit beginnt, ein extrem beschränkendes, negatives Karma für die Seele oder für das höhere Ich schafft, in den darauffolgenden Inkarnationen, dann kann die Seele die Entscheidung treffen, zu exkarnieren. Was während dieser Zeit, in der wir exkarniert sind, geschieht, ist bis zu einem gewissen Punkt ähnlich dem, was während des Schlafens vor sich geht. Nur, dass während des Schlafens der magnetische Faden oder der Energiestrom, der das Bewusstsein an den Körper gebunden hält, während des Schlafes reißt dieser Energiestrom nicht ab. Aber während des Todesprozesses reißt dieser Faden ab und das Bewusstsein hat dann nicht mehr die Möglichkeit, zum Körper zurückzukehren. Nur, wenn wir morgens aufwachen, erinnern wir uns sowohl an den vorherigen Tag als auch an die Erfahrungen, die wir während der Nacht gemacht haben, weil das physische Gehirn immer das gleiche ist. Es ist das gleiche Gehirn, das wir am Vorabend hatten, es ist das gleiche Gehirn, das wir hatten, als wir schliefen, und es ist das gleiche Gehirn, das wir hatten, als wir die Erfahrungen machten, und daher können wir uns erinnern. Wenn wir jedoch exkarnieren, dann exkarnieren wir auch aus dem Gehirn. Der magnetische Faden reißt ab, das Gehirn zersetzt sich und im nächsten Leben haben wir ein anderes Gehirn, ein neues. Und dieses Neue kann sich tatsächlich nicht an all das erinnern, was geschehen ist. Aber was mit dem Bewusstsein während des Schlafens geschieht, ist sehr ähnlich dem, was mit dem exkarnierten Bewusstsein geschieht. Zwei Arten des Todes, die im Allgemeinen sehr gefürchtet sind, der gewaltsame Tod und der Krebstod. Wenn die Menschen wüssten, dass bei einem gewaltsamen Tod sehr oft der Sterbende nicht einmal merkt, dass er stirbt, würden diese Menschen einen solchen Tod gar nicht so traurig finden, einen gewaltsamen Tod. Bei einem gewaltsamen Tod haben wir ein plötzliches, sehr schnelles Gefühl von einer drohenden Gefahr. Wir haben ein Gefühl, haben einen Eindruck von Vernichtung, aber das geschieht sehr rasch und der Prozess ähnelt einem schnellen Elektroschock. Und von da an befinden wir uns schon auf einer anderen Ebene und sind außerhalb des Körpers. Und sehr oft, wenn wir solche plötzlichen Todeserfahrungen machen durch einen Unfall oder durch irgendeinen gewaltsamen plötzlichen Umstand, geschieht dies meistens so schnell, dass wir den Körper verlassen und von außerhalb des Körpers zuschauen, was auf der physischen Ebene passiert. Im Falle eines Todes durch Krankheit dagegen zieht sich das Bewusstsein im Allgemeinen viel langsamer heraus. Und wenn das Individuum Widerstand leistet, wird dieses sich herausziehen mühsamer als bei einem gewaltsamen Tod. Wenn wir die Erfahrung eines gewaltsamen Todes machen, machen gleich diese Erfahrung viele Gewalttaten aus, die wir in vorherigen Leben begangen haben oder in eben der Inkarnation, in welcher das Sterben geschieht. Wir haben viel Gewalt während unserer ganzen Vergangenheit ausgeübt und diese ganze Gewalt wird in Richtung Universum ausgestrahlt. Ein Teil dieser Gewalt, die das ganze Universum ins Ungleichgewicht bringt, ein Teil wird vom Universum bearbeitet. Es wird assimiliert und aufgelöst. Aber es gibt einen Teil, den wir ins Universum aussenden, der nicht von ihm aufgelöst werden kann. Dann wird dieser Teil uns zurückgegeben, damit wir selber es übernehmen, um es umzuwandeln. Das heißt, er kommt zu uns zurück, damit wir selber ihn auflösen können. Und dies ist sehr gut für uns, weil wir viel bei all dem lernen. Doch, wenn das Universum einen Teil einer unserer Gewalt aufgelöst oder assimiliert hat, heißt das nicht, dass davon nichts mehr zu uns zurückkehrt. Der Rückschlag der Gewalt käme auf jeden Fall zu uns zurück. Aber bei dieser Rückerstattung gibt es immer einen Teil, der im Universum schon aufgelöst wurde. Es gibt einen Teil, der schon umgewandelt wurde durch dieses eine und unendliche Leben. Also was wir zurückerhalten, ist immer etwas, was schon durch einen Prozess gegangen ist. Und deshalb erhalten wir nicht immer einen Gewaltakt derselben Art zurück wie der, den wir in der Vergangenheit ausgeübt haben. Manchmal kommt dieselbe Gewalt in anderer Form zurück. Diese Gewalt wurde nämlich im Universum bearbeitet. Tatsächlich, wenn wir durch eine solche Erfahrung eines gewaltsamen Todes gegangen sind, werden wir danach sicherlich mit allem im Gleichgewicht sein. Ein solches Gleichgewicht wird sich hergestellt haben. Und wir werden nicht mehr in der Schuld sein, sagen wir, in Bezug auf frühere Gewalttaten, die wir in das Universum als Ganzes ausgesandt haben. Aber nun können wir fragen, wie kommt es, dass ein Mensch, der nicht gewalttätig war, solch eine Erfahrung durchzumachen hat? Vielleicht war er nicht gewalttätig in diesem Leben, in dem wir ihn gekannt haben. Also das heißt dann, dass diese Gewalt langfristig zu ihm zurückgekommen ist, nach langer Zeit und nachdem er außerdem bestimmte Veränderungen in sich vorgenommen hat. Nicht immer kommt das, was wir ins Universum aussenden, sofort zurück. Manchmal kommt es gleich zurück, aber manchmal dauert es etwas. Es kommt darauf an, wie viel Zeit das Universum braucht, um es aufzunehmen, zu bearbeiten, zu assimilieren, um es anzupassen und es danach zurückzuerstatten. Und dies ist auch mit vielen universellen Zyklen verbunden. Die zweite Art zu sterben, die den Menschen Angst macht, ist der Tod durch Krebs, der eine planetarische Krankheit ist. Das heißt, das ganze Konzentrat der menschlichen Bosheit, die ganze gelebte und ausgeübte Bosheit von der Menschheit in allen Zeiten, diese Bosheit hat sich in diese Krankheit verwandelt, hat sich in diese krankhafte Manifestation verwandelt. Also Krebs ist letzten Endes die Widerspiegelung der menschlichen Bosheit selbst, dieses Konzentrat der Bosheit. Und da dies eine planetarische Manifestation der gesamten Menschheit ist, sind die Angehörigen der Menschheit in gewisser Weise ihr mehr oder weniger unterworfen, in einer oder anderen Inkarnation. Und wenn das Individuum die Erfahrung der Krebserkrankung durchmacht, dann gleicht es nicht nur seine eigene individuelle und persönliche Bosheit aus, sondern es bringt einen Teil der allgemeinen Bosheit ins Gleichgewicht, die verwandelt und transmutiert werden muss. Aber diese Krankheit hat nicht nur diese Funktion, vergangene Bosheit auszugleichen, sei es des Menschen oder generell der ganzen Menschheit. Diese Art Feuer befreit in Wirklichkeit die gesamte Lichtsubstanz, die im Zentrum eines jeden physischen Atoms des Individuums existiert. Und es befreit auch das Licht der subtilen Gegenstücke dieser Atome, die auf den anderen Bewusstseinsebenen existieren. Und wenn wir ein klares Verständnis hätten für das, was während dieses Prozesses, während so einer Erkrankung geschieht, wenn wir dieses Bewusstsein hätten, könnten wir sogar fühlen, könnten wir wahrnehmen, wie während des Prozesses das ganze Licht unserer Atome und das ganze Licht unseres Körpers sich befreit. Wenn es uns möglich ist, auf intelligente Weise mit dieser Krankheit zu leben, oder wenn es uns möglich ist, all das zu verstehen, was sich in unseren Zellen abspielt, dann werden wir erkennen, dass ein Großteil des Unwohlseins und des physischen und des moralischen Schmerzes sich anders auflösen wird. Wir werden erkennen, dass in diesem Prozess eine tiefe Lehre liegt und eine tiefgreifende Entwicklungschance. Man sagt, dass Ramana Maharshi, ein Weiser aus Indien, der diese Krankheit in einem Arm hatte, man sagt, dass er dermaßen überzeugt, was von dem, was das in seinem physischen Körper bewirkte, und er war sich der Arbeit dermaßen bewusst, die für die Reinigung der menschlichen Bosheit getan wurde, er war so durchdrungen davon, dass die Zeugen, die bei seinem Sterbeprozess dabei waren, sagen, es schien, als wäre er ganz erleuchtet, als wäre ein Heiligenschein um seinen physischen Körper herum. Und das war sicherlich sein Ätherkörper und seine ätherische Aura, die das ätherische Licht jenes Lichtes ausstrahlte, das sich von seinem Körper löste und sich von all seinen Atomen befreite. Und die Zeugen, die diesem Exkarnationsgeschehen von Ramana Maharshi beiwohnten, sagten, sie hätten tatsächlich die Vision gehabt. Fast materialisiert erschien es und völlig präsent und wahrnehmbar in dem Raum, wo er starb. Aber die Episode blieb nicht nur auf der Erscheinungsebene. Alle spürten, wie sie erklärten, einen unermesslichen Frieden, einen inneren Frieden. Sie spürten eine unendliche Harmonie, die von dem Weisen herkam und die er ausstrahlte, während er exkarnierte, und welche die innere Harmonie anregte, alle, die um ihn waren. Und währenddessen waren sein Arm und sein ganzer physischer Körper in dieser schmerzhaften Lage. Aber unabhängig davon ging der Prozess weiter und es schien, als hätte er einen Bewusstseinszustand erreicht, wo dieser Schmerz nicht mehr wahrnehmbar war. Doch ich kenne einige Fälle, wo der Schmerz anwesend war und die Menschen gelernt haben, mit dem Schmerz zu leben. Und dieses Zusammenleben hat ihre Beziehung zum Schmerz völlig verändert. Sie kamen dadurch in Harmonie mit dem physischen Schmerz und waren für mehrere zukünftige Inkarnationen von diesem Problem befreit. Was ich bei diesen Fällen feststellen konnte, bei diesen Individuen, die diesen Krebsprozess durchmachen, wenn es sein Schicksal ist, daran zu sterben, wenn der Mensch sein Verhalten während des Lebens ändert, wenn der Mensch beginnt, gegenteilige Handlungen zu den boshaften und egoistischen zu leben und praktizieren, wenn er positive und gütige Handlungen auszuüben beginnt, dann kann man beobachten, dass wenn der Moment da ist, durch die notwendige Erfahrung dieser Verbrennung durch den Krebs zu gehen, zum Zweck der Befreiung des inneren Lichtes, seine Atome die Veränderung in seinem Verhalten, die er während des Lebens vorgenommen hat, diesen Prozess abmildert. gemacht. Ich selber habe Menschen kennengelernt, denen es bestimmt war, durch einen dieser schmerzhaften Prozesse zu gehen und denen dies bis zu einem gewissen Grad erspart wurde. Und in den letzten Stadien haben sie nicht einmal mehr Schmerzen empfunden. Der Prozess hatte sich wegen ihres Verhaltens während des Lebens und der Inkarnation verändert. Im Allgemeinen ist dieser Prozess des Verlassens des physischen Körpers und des Übergangs zu anderen Dimensionen, wo wir in einen neuen Prozess eintreten, im Allgemeinen verläuft er ruhig und sanft, wenn wir weniger haften und verstrickt sind in all die materiellen Dinge der physischen Ebene. Also in dem Maße, wie wir an diesem Loslassen arbeiten und daran arbeiten, uns nicht in materielle Dinge, in physische Dinge zu verwickeln, im Moment des Übergangs, im Moment des Sterbens, ist dann der Prozess im Allgemeinen sanft. Und dieser Prozess dann kann auch sehr sanft sein, wenn der physische Körper des Menschen schon sehr alt ist. Natürlich wurde an den Menschen, die physisch alt sind, schon gearbeitet. Sie haben schon viele Erfahrungen gemacht, also hängen sie weniger an der Erde, hängen weniger an persönlichen Dingen und an so vielen materiellen Umständen. Also im Allgemeinen wohnen wir dem Sterben dieser betagten Menschen als einem sehr sanften Prozess bei, so als würden sie wirklich in einen Schlaf eintreten, als würden sie einschlafen. Das kann aber auch eine Möglichkeit sein für die, welche junge physische Körper haben, sofern sie diese korrekte Haltung den physischen und materiellen Dingen gegenüber pflegen und bewahren. Und dies ist keine verachtende Einstellung den physischen Dingen gegenüber, keine Ablehnung von vor allem, was materiell ist, sondern dies ist eine nüchterne Haltung von Neutralität, eine intelligente Haltung angesichts dieser Dinge. Und dies wird uns dann ein Sterben ermöglichen, als würden wir einschlafen oder eines mit einem Minimum an Widerstand und mit einem Minimum an Hindernissen, die von unserem physischen Material oder von unserem Verstand herrühren, weil dieser übermäßig auf physische und materielle Dinge während des Lebens konzentriert war. Wir werden demnächst sehen, wie dieser Sterbeprozess abläuft und welche seine Etappen sind, damit wir uns auf sie vorbereiten und eines Tages diesen Übergang auf eine intelligente Weise machen können. Auf jeden Fall, eine solche psychologische Vorbereitung ist bei dieser Arbeit sehr notwendig, denn ohne diese schon ausgearbeitete und kultivierte Haltung, diese Haltung des Loslassens und des Verständnisses der Tatsache des Todes gegenüber, ohne all dies können wir jene Endprozesse nicht mit der nötigen Ruhe und Klarheit bewältigen.